Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Das Literaturleben, das war in den letzten beiden Tagen sehr bestimmt von einem Abschied. Dem Abschied vom Chronisten der deutschen Seele, so wurde Martin Walser in einem Nachruf genannt. Welches Bild von Martin Walser die verschiedenen Nachrufe gezeichnet haben und ob der Abschied vom letzten deutschen Großschriftsteller auch ein Abschied von der Institution des Großschriftstellers war, das schauen wir uns gleich an. Hier in der Lesart. Ein Jahrhundertautor wurde Martin Walser in einem Nachruf genannt, gleich in der Überschrift. Und eine andere Überschrift für einen Nachruf war »Ein fühlender Mann«. Die Taz hat Martin Walser beschrieben als unwahrscheinlichsten Autor der Bundesrepublik, rauflustig, männlich, heroisch. Was Kritiker über das spezifisch walsersche Schreiben gesagt haben, das wollen wir uns jetzt kurz anhören. Und zuerst aber Martin Walser selbst. Warum musste er schreiben?
Ich kann gar nicht leben, ohne zu schreiben. Man erlebt doch andauernd etwas und dann muss man auch reagieren. Und wenn man das sich so angewöhnt hat, dass man schriftlich reagiert, dass man jedes wirkliche Datum mit einer sprachlichen Einbildung beantwortet, also ich wenigstens, kann dann nicht aufhören.
Das sagt Martin Walser und der Kritiker hat am Wochenende zum Journalistischen an Walsers Schreiben gemeint.
Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass er als Journalist angefangen hat und er war Anfang der 50er Jahre als Reporter des Süddeutschen Rundfunks bei einem Treffen der Gruppe 47 schon dabei und sagte dann zu dem Chef der Gruppe 47, Hans-Werner Richter, ach, was die da vorlesen, das kann ich auch. Und tatsächlich 3 Jahre später bekam er schon den Preis der Gruppe 47 als eingeladener Schriftsteller. Also er hatte ein Gespür dafür, was ankommt und das ist eine journalistische Literatur. Und ich glaube, in dieser Spannung existierte er die ganze Zeit. Es gibt ein wunderbares Rundfunkgespräch von ihm Anfang der 50er Jahre mit Arno Schmidt, als Arno Schmidt den Schriftsteller als Künstler darstellte und sagte, ein Text ist wie eine Partitur und eine Partitur können auch nur ganz wenige lesen. Und Walser sagte dann sofort, aber man muss ja auch an das Publikum denken. Und gleichzeitig wusste Walser aber als einer der wenigen um die Größe von Arno Schmidt in dieser Zeit. Also diese Spannung machte ihn aus.
Das meint Helmut Böttiger. Für seinen Kritikerkollegen Jörg Margenau hat Martin Walsers Schreiben aber etwas viel Existenzielleres, Dringlicheres.
Es ist eine kleine Welt, es ist die Bodenseewelt, aus der heraus er lebt und schreibt und denkt, aber darüber hinaus dann doch ein deutscher Autor ist. Schreiben war für ihn nicht einfach nur Bücher schreiben oder Aufträge erfüllen, sondern Schreiben war eine Lebensform. Das war wie Atmen. Papier ist wie die Haut einer schönen Frau, hat er auch mal geschrieben. Ich glaube im Roman Einhorn. Die Berührung, das Haptische, das tatsächlich auch mit der Hand schreiben, die über 40 Bände Tagebücher, die es von ihm gibt, sind ja so ein Stenogramm des eigenen Lebens Tag für Tag und eben auch des Empfindens. Und aus dem Empfinden heraus, das schriftlich notiert wird und das in Sprache transformiert wird, hat er gelebt und auch geschrieben. Und so entstehen seine Romane, die aus diesem Leben schöpfen und aus dem Leben heraus entstehen. Also das ist bei ihm gar nicht zu trennen, das Atmen, das Auf-der-Welt-Sein, das Schreiben. Und insofern ist er tatsächlich ein Schriftsteller und nicht nur ein Berufsautor, sondern einer, der mit dem Schreiben in der Sprache, durch die Sprache, ganz und gar durch und durch gelebt hat.
So sieht es der Kritiker und Walser Biograf Jörg Margenau. Und das waren ja schon 2 sehr verschiedene Bewertungen des Werkes von Martin Walser. Existenziell notwendig bei Margenau. Eher von einem journalistischen Gespür geprägt, beobachtend, meint Helmut Böttiger. Und wie Martin Walser überhaupt gesehen wurde in den vielen Nachrufen der letzten Tage, das hat sich Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion angesehen. Und sie ist jetzt hier im Studio. Hallo Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Also Martin Walser war ja auf jeden Fall ein großer Erzähler. Wurden denn in den Nachrufen auf ihn jetzt auch Geschichten erzählt?
Ja, eine kleine Geschichte zum Beispiel erzählt Thomas Schmidt von der Welt in seinem Artikel. Und zwar hat Walser ihm gestanden, dass er beim Schreiben immer so lange die Luft anhalte, bis ein Satz fertig auf dem Papier steht. Und man muss bedenken, dass die Sätze von Walser oft sehr lang sind. Und Thomas Schmidt kommentiert das mit den Worten, er hatte aber auch ein sehr großes Lungenvolumen als jemand, der täglich im Bodensee geschwommen ist. Oder Thomas Steinfeld berichtet von einer Begegnung mit Walser, der dann zu ihm sagte, schmeckende Blume, ist das nicht ein wunderbares Wort? Und dabei führte er die Lippen nach vorne und schmatzte, bis der Mund beinahe die Nasenspitze erreichte, sodass man die Vereinigung von Geruch, Geschmack und Gedanken physisch vor sich sah. Also das erzählt Thomas Steinfeld, also das ist ein Zitat aus seinem Artikel. Und dann gibt es noch eine nette Anmerkung von Christoph Schröder in einem Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, im Deutschlandfunk. Walser hätte nämlich gerne Backenstreiche verteilt. Und das sei aber immer ein Ausdruck von Sympathie gewesen.
Aus diesen Geschichten entsteht ein Bild schon mal von Martin Walser. Aus diesen ganzen Nachrufen, die du jetzt gelesen hast, was würdest du sagen, was für ein Gesamtbild entsteht denn da?
Ja, also es ist wirklich unglaublich, wie sehr Walser ein sehr menschlicher Mensch ist. Also mit unendlichen Gegensätzen gesegnet. Also der Autor, der selber aus einer kleinbürgerlichen Familie stammt, unglaublich einfühlsam immer wieder über dieses Milieu schreibt und sich als großer Schriftsteller beschwert, aber dass er nicht das beste Hotel am Platz bekommen hat. Oder der Mutige und Provozierende, das Wort Erhebende, der aber zugleich wahnsinnig verletzlich ist. Dann die treueste Seele, die aber unzählige Male fremdgegangen ist. Der Mann, der absolut verhaftet ist mit seiner Heimat, aber das Reisen wahnsinnig geliebt hat, zwischendurch auch mal in den USA gewesen ist. Der Extrovertierte, der gern im Rampenlicht steht, aber zugleich die Einsamkeit am Schreibtisch sucht. Die Inkarnation höchster Arbeitsmoral, der aber wiederum vor den Lesungen Rotwein trinkt und das orgiastische Feiern liebte, der Linke, der später aber mit der CDU liebäugelte und das Wort Nationalismus nicht scheute, und einer der wenigen, der die Auschwitz-Prozesse Anfang der 60er besuchte, aber 1998 von der Moralkeule Auschwitz sprach, dazu kommen wir vielleicht später noch, und das hat ja ihn damals, hat ihm damals wahnsinnig viel Sympathien gekostet. Also diese Reihe ließe sich noch unendlich fortsetzen.
Und wenn ich mir die Reihe anschaue der Leute, die über ihn geschrieben haben jetzt, die Martin-Walser-Betrachtung scheint irgendwie eine Männerangelegenheit zu sein. Es haben vor allem Männer geschrieben, ganz wenige Kritikerinnen. Gibt es zwischen den beiden Lagern Unterschiede im Blick auf den Schriftsteller?
Also tatsächlich nicht so ausgeprägt. Also ich habe zwei Artikel von Frauen gefunden. Und sie sind tatsächlich die einzigen, die so ein bisschen mehr auch auf diese letzten Werke von Walser eingehen, in denen er ja immer so ein bisschen Altherrenfantasien produziert hat. Aber das ordnen sie einigermaßen gnädig ein. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber tatsächlich würde ich schon sagen, wahrscheinlich war Walser ein eher Männerautor, denn seine Charaktere sind ja auch ganz oft Männer und dann so konkurrierende Männer-Duos. Also ich vermute mal, ich habe den Verdacht, dass er eher ein Autor ist, den Männer sehr gerne gelesen haben.
Martin Walser wurde jetzt auch gewürdigt als Autor von Weltrang. Natürlich hat er den Nobelpreis verdient, habe ich in einem Nachruf gelesen. Wurde denn über ihn jetzt zu seinem Tod, wurde über ihn in der internationalen Presse geschrieben?
Tatsächlich habe ich gesucht, aber leider irgendwie nichts gefunden. Also natürlich Österreich und Schweiz, die schreiben auch ausführliche Nachrufe über ihn. Aber so der Guardian oder der New Yorker oder auch viele andere internationale Zeitungen, die ich mal ein bisschen durchsucht habe. Also ich bin leider nicht fündig geworden. Insofern war er, glaube ich, wirklich jemand, der sehr groß war in der deutschsprachigen Literaturszene, aber vielleicht nicht so wie Grass oder auch Böll so stark ins Ausland gestrahlt hat.
Wir haben vorhin den Kritiker Helmut Böttiger ja schon mal kurz gehört. Er hat in seinem Nachruf auch gesagt, dass Walsers Rede in der Paulskirche 1998, das war die mit der Formulierung von der Moralkeule Auschwitz, dass das bitte nicht die zentrale Aussage sein möge, mit der man sich an Walser auch in Zukunft erinnert. Jetzt, nachdem du durch die Nachrufe geschaut hast, also meinst du, diese Hoffnung geht auf?
Also ich würde schon sagen, dass sie aufgeht, denn in den Nachrufen wird schon auch sehr deutlich, dass Walser später sich ja auch nochmal entschuldigt hat und es wird immer wieder darauf verwiesen, dass er auf der anderen Seite auch wirklich derjenige war, der diese Auschwitz-Prozesse sehr intensiv beobachtet hat. Also was in den Nachrufen ist mit ihm eigentlich da sehr vorsichtig umgegangen worden, wobei es natürlich ein großer Affront war und auch viele jüdische Autoren und Menschen verletzt hat und auch teilweise zum Beispiel dieses Verhältnis zu Ruth Klüger, glaube ich, auf Dauer auch beschädigt hat. Aber grundsätzlich wird das Bild doch sehr viel differenzierter und das vielleicht Und vor allem, dass er sich entschuldigt hat, das stand sehr im Mittelpunkt in allen Artikeln.
Und dann noch eine letzte Frage. Es hieß in einigen Nachrufen auch, Martin Walser sei der letzte deutsche Großschriftsteller gewesen. Wird auch Bezug genommen auf seine Geschichte mit der Gruppe 47, dieser wichtigen Schriftstellervereinigung. Die Nachrufe auf ihn, waren die jetzt auch so eine Art Abschied von dieser Institution des Großschriftstellers?
Absolut, ein sich wiederholendes Motiv. Immer werden die alle genannt, Grass und Enzensberger und Böll und so weiter. Und es wird eingeläutet, das Ende dieser großen Zeit. Also das war wahrscheinlich auch einer der ganz großen, Feststellungen an diesem Wochenende. Der Letzte ist von der Bühne gegangen sozusagen. Und jetzt wird es wahrscheinlich, so diese Form kann es gar nicht mehr geben. Also angesichts unserer Medienlandschaft, angesichts unserer Einwanderungsgesellschaft, unserer diversifizierten Gesellschaft, wird es wahrscheinlich solche Menschen, naja, und dann natürlich auch diese ganze Kriegsgeschichte im Hintergrund, wird es wahrscheinlich einfach nicht mehr geben. Die Zeit ist vorbei, es ist eine neue angebrochen.
Die Nachrufe auf Martin Walser hat sich Stefanie von Oppen für uns angesehen. Herzlichen Dank. Und apropos Schönheit der Welt, wir werden in dieser Woche hier in der Lesart aufs Fahrrad steigen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern, denen das Rad besonders viel bedeutet. Stefanie de Velasco hat sich zum Beispiel ein Fahrrad aus Industriemüll gebaut, das werden wir uns vorstellen lassen. Und mit Hans Zischler werden wir über sein Hightech-E-Bike reden. Heute schauen wir uns an, warum die Dichtung und das Fahrrad überhaupt so viel miteinander zu tun haben. Und das machen wir mit dem Literaturwissenschaftler Thomas Schmidt, der unter anderem Professor an der Universität Heidelberg ist und dort ein Seminar zu genau dieser Frage gibt. Seien Sie willkommen, Herr Schmidt. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Sie schreiben in der Seminarankündigung, das Fahrrad sei sogar mal zum Symbol für die Dichtung selbst erklärt worden. Wer war denn so ekstatisch fahrradbegeistert?
Das war in dem Fall Richard Dehmel, also einer der bedeutendsten und wirkungsmächtigsten Lyriker in der Zeit, der ein sehr ironisches Gedicht geschrieben hat, Radlers Seligkeit, in dem heißt es in der letzten Strophe noch: Goethe machte das zu Fuß und Schiller ritt den Pegasus, ich radle, radle, radle. Und das Erstaunliche ist, dass sich Autoren von Zola, Twain, Tolstoi, Thomas Mann, Dehmel selbst mit dem Fahrrad als Attribut haben ablichten lassen.
Jetzt haben Sie, waren Sie in den USA, kurz Frankreich, Deutschland. Welches Land war denn besonders fahrradbegeistert oder ragte eins hervor? Also dichtungsmäßig fahrradbegeistert?
Also im deutschsprachigen Raum Wien, durch Arthur Schnitzler, der eigentlich der Messias des Radfahrens gewesen ist und jeden bekehren wollte, Radfahren zu müssen. Literarisch vielleicht zuallererst Frankreich, wo mit Alfred Jarry, der Übermann, 1898, und Maurice Leblanc, der berühmte Erfinder des Meisterdiebs Lupin, zwei Autoren, sich ganz dem Radfahren in ihren Texten hingegeben haben. Nun wachsen uns Flügel, heißt der Roman von Leblanc, in dem zwei Paare von Paris aufbrechen und sich dann völlig verlieren beim Radfahren.
Und heißt das auch, das Beispiel, was Sie jetzt beschreiben, dass da auch tatsächlich durch das Radfahren neue Ideen, neue Fantasien in die Literatur eingezogen sind?
Es ist eine kurze Phase. Also es ist ungefähr, man muss sich das klar machen, das Rad, wie wir es heute kennen, ist 1888 fertig. Ja? Da erfindet Dunlop den Reifen, den aufblasbaren, die Lenkung und der Antrieb haben sich getrennt. Also es gibt die Kette und man tritt ganz anders. Und das hat für eine kurze Zeit, während so ganz viele Projektionen, sozusagen, was das 18. Jahrhundert mal versprochen hat an Individualität, Mobilität, Naturerfahrung, Authentizität, wird kurzzeitig auf das Fahrrad sozusagen projiziert und kommt zu einer völligen Überforderung dieses Instruments. Ja, also man lese Thomas Manns Erzählung Der Weg zum Friedhof, da gibt es eine Figur, die heißt Lobgott Piepsam, ein vom Leben gebeutelter Mensch, und dann heißt es, und nun begegnete ihm das Leben, und das Leben ist ein Fahrrad, das ihn völlig beschädigt.
Also eine große Fahrradbegeisterungswelle in der Literatur um 1900 herum, gab es später nochmal solche Wellen?
Na, Wellen vielleicht nicht, aber es gibt eine Kontinuität. Der großartige Übersetzer Friedhelm Ratjem hat ein kleines Buch über Beckett und das Radfahren geschrieben. Das ist sehr, sehr witzig, weil Beckett hat Glücksgefühle gehabt dabei. Mhm. Die beiden wichtigsten Romane der zweiten Jahrhunderthälfte in der deutschen Literatur, die das Fahrrad in den Mittelpunkt stellen, Uwe Jonsson, das dritte Buch über Achim, das sozusagen das Fahrrad als so eine Art soziale Transmission verwendet, und dann noch Tefe Schur und
den großen ostdeutschen Fahrradfahrer.
So, ja. Ja. Also dritte Buch über Achim ist ja ein westdeutscher Journalist, kommt in die DDR und will verstehen, was da eigentlich passiert. Ja. Und das Fahrrad ist eigentlich die Transmission. Und Uwe Timm, der Mann auf dem Hochrad, der komische Held, Tierpräparator Franz Schröter, der sich ein Hochrad kauft in dem Augenblick, wo schon das Niedrigrad eingeführt ist und dann in Coburg versucht, das Radfahren zu lernen. Und daran wird auch sozusagen eine ganze Mentalitätsgeschichte entwickelt. Also es gibt eine Kontinuität, die sich ja bis in die Gegenwart zieht.
Ja, genau. In der Gegenwart, mir hat der Autor Jan Faktor vor gar nicht so langer Zeit erzählt, wenn wir jetzt mal auf die Produktionsseite gucken, dass er seinen jüngsten Roman, Trottel heißt er, zum Teil auf dem Rennrad geschrieben hat. Also er musste, hat er beschrieben, immer erst so eine Strecke zurücklegen, sich ausarbeiten und dann kam er irgendwie in einen Flow im Denken, sodass er auf dem Rennrad seinen Text, also die ersten Entwürfe zu dem Roman in ein Diktiergerät, das er an den Körper geschnallt schlug, da sprechen konnte. Kennen Sie andere Fälle aus der Gegenwart, wo das Rad so ähnlich bedeutsam ist für die Literaturproduktion?
Naja, erstmal zu Faktor selbst. Also das ist ja für die Vorläufer im Sinne des Wortes am Ende des 18. Jahrhunderts, die das Gehen entdeckt haben als sozusagen Basis für die Literatur, ja, zu wandern und zu spazieren. Was das große Problem, dass die Texte ja erst ex post entstanden sind. Und das Gleiche, also nichts gegen Faktor Selbstaussage, aber es ist schon heikel. Also ich kenne das aus meiner eigenen Raderfahrung, dass man eher den Kopf ausschaltet, als dann Ideen zu haben. Aber natürlich gibt, also im Übrigen ist das ja ein großartiger Roman von Faktor. Und es gibt eine schöne Beziehung zwischen Dichten und Radfahren dort drin, dass er sagt, dass das Dichten, das Schreiben ist eigentlich wie das Fahren mit einem Rennrad mit hart gepumpten Reifen über Kopfsteinpflaster. Und das ist, bei Jan Faktor kann man ja alles annehmen, das ist quasi eine Entgegnung gegen Martin Heidegger, der eine Vorlesung gehalten hat über das Vergleichen und dort sagt, was man überhaupt nicht vergleichen kann, sind Dichten und Radfahren. Und wenn man es machen würde, sei es eine Geschmacklosigkeit oder noch etwas Schlimmeres.
Da widerspricht Jan Faktor.
Absolut, ja, würde ich auch widersprechen. Aber ganz klar, das glückliche Geheimnis von Arno Geiger. Wo Arno Geiger, das ist ja so eine Art Poetikvorlesung, die wir nicht überprüfen können, aber Arno Geiger ist ja ein sehr, sehr ernsthafter Schreiber, wo er sagt, er hat eigentlich sein Material nachts in Wien mit dem Fahrrad aus den Papiercontainern geholt. Und dort hat das Fahrrad auf einmal eine ganz andere Präsenz nochmal. Erstaunlich sozusagen, dass Wien mit Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Bär Hoffmann, was weiß ich, mit allen, ja, Adele Sandrock, alle sind Rad gefahren. Karl Kraus hat sich drüber lustig gemacht, dass Wien sozusagen gut 100 Jahre später noch einmal zu so einem Ort der literarischen Fahrrad-Erfahrung wird.
Wien hat auch eine tolle Fahrradinfrastruktur, habe ich mal beim Besuchen dort festgestellt. Aber lassen wir am Rande. Eine schöne Fahrradgeschichte finde ich auch eine Graphic Novel des Berliner Comic-Autors Marvil. Der hatte mal die große Ehre, ein Lucky Luke-Album zeichnen zu dürfen, also in eine der größten Comic-Serien überhaupt einzusteigen. Und da hat er in einem sehr kühnen Handstreich Lucky Luke vom Pferd geholt, also sein geliebter Begleiter, Berater, Transportmittel, Jolly Jumper. Von dem wurde Lucky Luke getrennt und aufs Fahrrad gesetzt und musste konnte auf dem Fahrrad durch den Wilden Westen radeln. Sind Ihnen ähnlich radikale Schritte mal begegnet?
Ja, das klingt etwas anachronistisch, aber es gibt noch viel anachronistischeres, nämlich bei Mark Twain. Mark Twain, der sich 1884 selbst ein Hochrad gekauft hat und die ganzen Qualen beim Erlernen des Radfahrens, ja, die waren ja alle in der Radfahrschule, bis zu Walter Benjamin, der das auch beschreibt, hier in Berlin. Ja. Und Mark Twain macht das dann in einer kleinen Szene in seinem Roman Connecticut Yankee in King Arthur's Court zum Thema. Obwohl das nur 3 oder 4 Seiten sind im Roman, sind die Illustrationen oftmals des Titelblatts immer Ritter auf dem Hochrad. Also die Geschichte ist ja Hank Morgan, ein technisch universeller Zeitgenosse des 19. Jahrhunderts, wird ins Mittelalter transferiert an King Arthur's Court, also König Arthur, reist mit dem durch England, wird verhaftet, soll hingerichtet werden und dann kommen 500 Rittern auf Hochrädern und befreien die. Und das ist auch so eine, aber da sieht man, was dieses eigenartige Instrument Fahrrad in dieser Anfangszeit für Projektionen hervorgerufen hat. Ja. Und
ich würde gerne mal noch mit einer anderen Perspektive auf das Thema schauen. Sie leiten in Baden-Württemberg auch die Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Marbach. Und da haben Sie, also in dieser Funktion, haben Sie in dem Bundesland 11 literarische Radwege initiiert. Ist da der Grund jetzt, dass das Rad einfach praktisch ist, um da von Museum zu Gedenkstätte zu kommen? Oder trägt da das Radfahren nochmal was Besonderes zur Wahrnehmung bei?
Ja, es gibt sozusagen eine Wolte. Im Ende des 19. Jahrhunderts ist die Geschwindigkeitserfahrung auf dem Rad was ganz Neues, also geradezu rauschhaft. Ja? Das ändert sich in dem Augenblick, wo das Automobil dazukommt und wo das Motorrad dazukommt. Noch, wenn ich das richtig erinnere, 1898 war das Fahrrad mit 65 km/h schneller als das Auto. Und dann kippt das völlig um. Und dann ist eigentlich die Raderfahrung eine Erfahrung der Langsamkeit und des Abtastens. Und es gibt 2 Autoren, Werner Bergengrün und Albrecht Goes, die zu ihrer Zeit zu den meistgelesenen gehörten, die sich unmittelbar vor der Nazizeit und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auf ihre Fahrräder gesetzt haben und den Raum abgetastet haben, um zu sehen, wo die Kultur ist. Und bei den Radwegen, die wir gemacht haben, geht es ja nicht nur um Museen und Gedenkstätten, sondern es geht vor allem auch um die Orte, die man nicht als literarische erkennt. Mhm. Ein Eisenbahntunnel in Laufen, wo Hölderlin geboren ist, aber dieser Eisenbahntunnel ist sozusagen der Hauptort von Heimito von Dorderers Roman Ein Mord, den jeder begeht. Dort geht auch der Radweg vorbei und so haben wir das mit allen 11 gemacht, das langsame Abtasten des Raums, die eigene körperliche Erfahrung mit literarischen Orten und letztlich mit der Literatur selber.
Zum Schluss noch eine Spekulation bitte. Es geht ja sehr langsam bei uns in der Bundesrepublik, aber ganz allmählich bekommt das Rad ja in den Städten doch etwas mehr Platz und das Radfahren wird selbstverständlicher. Wird das Auswirkungen haben auf die Präsenz des Fahrrads in der Literatur? Was meinen Sie?
Ja, also wenn man sich die Literaturgeschichte so ansieht, dann eher nicht. Ja, also was selbstverständlich ist, ja, das setzt keine Fantasien mehr frei und keine literarischen Räume werden dadurch neu geschaffen. Also da wäre ich eher skeptisch. Ich war erstaunt und erfreut, das bei Jan Faktor und Arno Geiger zu sehen. Also das sind ja Texte, die gerade erst entstanden und veröffentlicht wurden. Aber die Tendenz scheint mir dann ein bisschen abenteuerlich, dass das Fahrrad dann noch größer wird im Text.
Thomas Schmidt zum Fahrrad in der Dichtung der Zukunft und zu seinem Seminar Die Dichtung und das Fahrrad an der Uni Heidelberg. Besten Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Und morgen wird es in der Lesart in unserer Rad- und Literaturreihe um Stefanie de Velasco und ihr Fahrrad aus Industriemüll gehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Lava Rituale, so heißt der neue Gedichtband von Rieke Schäffler. Die Berliner Dichterin ist Jahrgang 1985. Für ihren ersten Gedichtband Der Rest ist Resonanz wurde sie mit dem Orfeel-Debütpreis für Lyrik ausgezeichnet. Zu ihrem neuen Buch hat Rieke Schäffler selbst einen Ankündigungstext geschrieben und dieser Text beginnt mit dem Satz: Die vorliegenden Gedichte sind Roadmaps, Archive aus einer Zukunft, von der ich teils gern ein Teil wäre. Der Dichter und Kritiker Nico Bleutke hat diesen Band für uns gelesen. Jetzt ist er im Studio. Guten Tag, Herr Bleutke.
Guten Morgen.
Archive aus einer Zukunft, das klingt ja interessant. Wie ist das denn zu verstehen? Was für eine Zukunft ist das?
Es sind sozusagen verschiedene Zukunften. Also die Gedichte sind anhand einer Zeitachse in Kapitel eingeteilt und jedes Kapitel ist einem bestimmten Zeitraum zugeordnet. Das reicht von einem Rückblick in das späte 20. Jahrhundert, wie es heißt, bis in eine Zeit nach 2300. Und da heißt es dann auch unbestimmte Zeit.
Also eine Bewegung aus der Gegenwart oder auch aus der jüngeren Geschichte in die Zukunft. Schauen wir vielleicht erstmal auf die Gegenwart. Wie sieht die aus in diesen Gedichten?
Naja, es ist ganz interessant, wenn man sich den Gedichten zuwendet, dann merkt man, es ist ihnen so eine Vorstellung einer anderen Form von Zusammenleben irgendwie eingeschrieben. Die hat sehr viel mit Offenheit zu tun, mit Liebe, mit gegenseitigem Respekt, mit einem Bewusstsein für die Gleichwertigkeit und auch gleiche Rechte für alles Leben. Und je weiter man dann voranschreitet im Lesen, desto mehr fällt einem eine andere Metaphorik auf. Die hat sehr viel zu tun mit einem Bewusstsein für Krieg und Zerstörung, für die klimatischen Umwälzungen. Und man bemerkt auch so etwas wie eine Kritik an einem durchkapitalisierten Denken. Und dann wird einem plötzlich klar im Lesen, diese Vorstellung eines liebevollen Umgangs ist eine Utopie, die dem Band eingeschrieben ist. Und das andere ist eine relativ genaue, auch ernüchternde Diagnose der gegenwärtigen Lage auf diesem Planeten.
Und bei Utopie und Diagnose sind das ja die großen Themen unserer Gegenwart. Finden sich dann in den Gedichten auch jetzt so die großen Schlagworte, die Diskursbegriffe unserer Gegenwart?
Die finden sich allenfalls angedeutet in den Motti. Es gibt also sehr viele Motti. Das ist das Einzige, über das ich beim Lesen so ein bisschen gestolpert bin. Das reicht von Zitaten der Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway, die auch für eine andere Art von Zusammenleben und hybride Formen und vor allen Dingen eine nicht vom menschlichen Leben bestimmte Vorstellung sich einsetzt, bis zu feministischen Theoretikerinnen und Dichterinnen wie Adrienne Rich. Und da sind oft 2, 3, 4 Zitate den einzelnen Kapiteln vorangestellt. Das Schöne ist, die Gedichte selber haben gar nichts davon. Diese ganzen Vorstellungen kann man natürlich, so wie wir es jetzt machen, rauspräparieren. Mhm. Aber sie sind in die Form eingelagert. Es sind sehr präsentische Gedichte, die oft mit so Infinitivformen arbeiten, einen ganz eigenen wechselnden Rhythmus haben, auch eine ganz eigene Bildlichkeit. Ich lese mal ein Beispiel einfach vor, damit man dieses Fließen auch sieht. Mhm. Tatsächlich hier eingelagert in das Bild des Flusses, der aber unsichtbar ist. Unsichtbarer Fluss leuchtet von Weitem, fahren Schiffe durchs Land, PolizistInnen mit Turnschuhen, Kühlrippen. Du scharrst, als wärst du ein Schwan oder ein Seidenreiher, Grasbüschel schlingend, Koralle zersprengt auf Asphalt. Also man merkt, glaube ich, so ein bisschen dieses Fließende, die Änderungen im Rhythmus. Dann geht es über in so ein poetisches Bild des Seidenreihers, der aber dann schon angeschrägt ist durch dieses Verb schlingend. Und dann kommt dieses sehr harte Bild einer Koralle, die auf Asphalt zersprengt ist. Man merkt so, es sind kritische und utopische Momente ganz ineinander verschlungen in diesen Gedichten auch.
Und wie ist das, wenn die Gedichte jetzt in verschiedenen Zeiten unterwegs sind? Sie haben ja gesagt, eine Zukunft nach 2300, das ist ja weit weg von uns. Ist das dann auch in der Sprache zu sehen? Verändert sich dann die Sprache für die Zukunft?
Das tut sie und es wird sogar eine ganz eigene Sprache entwickelt. Also Erike Scheffler hat sich eine Redeweise ausgedacht, die sehr an der Klanglichkeit orientiert ist, die auch von der Schreibart her sehr mit lautlicher Umschrift arbeitet, aber auch mit ganz eigenen Zeichen. Und die Bedeutungsmomente, die Lautlichkeit, aber eben auch Sprechformen wirklich und Sprechpositionen durchlässiger, fluider macht. Da heißt es zum Beispiel, ich, die wir viele sind, ungleich sein wollen. Also da ist das ja schon drin, dieses Viele und das Ungleiche. Und gleichzeitig sind diese Personalpronomina, ich und wir, so geschrieben, dass die Is nicht I-Punkt, sondern Doppelpunkt sind. Das heißt, das Ich, diese hehre, große Vorstellung, die man ja zum Beispiel aus der Philosophiegeschichte kennt, wird hier ein Hauchlaut oder vielleicht manchmal nur noch ein Röchellaut.
Das ist interessant, eine Sprache der Zukunft, die in diesem Gedichtband mitentwickelt wird. Schauen wir nochmal auf das Buch selbst jetzt als Objekt, denn im Cookbooks Verlag, wo dieser Band erschienen ist, da erscheinen sehr oft aufwendig gestaltete, ausnehmend schöne Gedichtbände und ich habe auf der Homepage des Verlags gesehen, dass das Buch wohl auch ein schön rätselhaftes Umschlagfoto hat und auch noch Fotografien im Innern des Buches. Was trägt das bei zur Wahrnehmung der Gedichte?
Das ist tatsächlich eine bildliche Umsetzung dessen, was die Gedichte ausmacht. Also es sind KI-erzeugte Bilder, das ist ja momentan sehr in Mode. Und die sind zum einen, also da sieht man Motive, die einem vertraut vorkommen, menschliche Körper, Steinformationen. Es ist aber dann sehr angeschrägt und man merkt, es ist offen gehalten und weiterentwickelt. Und die gibt es einmal als Schwarz-Weiß-Fotografien, die so angepixelt sind, undeutlich im Buch. Und dann gibt es 3 Blätter mit Aufklebern. Und dann kann man wie in so einem Stickeralbum, wenn man möchte, nochmal ganz scharf, da sind alle Farben drauf, diese gleichen Motive in das Buch einkleben und hat da sehr schön diesen Kontrast zwischen den Unscharfen auf der einen Seite und dann kann man es scharf stellen und trotzdem lösen sich die Gedichte nicht auf und das zeigt nochmal sehr schön diese Poetik einer kalkulierten Unschärfe und die Offenheit macht ja eben tatsächlich die Größe dieser Gedichte aus.
In dem Band Lava, Rituale, Gedichte von Rieke Schäffler im Cookbooks Verlag erschienen. 88 Seiten hat das Buch, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Nico Bleutke.
Straßenkritik.
Mein Name ist Britta Sauer und ich habe gerade das Buch Das Spinoza-Problem von Irvin D. Yalom gelesen. Also es geht um zwei Personen, nämlich um Spinoza, den jüdischen Philosophen, und den Nazi Alfred Rosenberg, der sich interessanterweise auch immer wieder auf Spinoza bezogen hat und immer eine Spinoza-Ausgabe in seiner Tasche dabei hatte. Genau wie Goethe, den nämlich der Alfred Rosenberg geschätzt hat als Schüler. Ich habe das Buch gelesen, weil es mir meine Schwester empfohlen hat, und ich habe es für gut befunden und würde es weiterempfehlen, wenn man sich zum einen mit Religion und Religionskritik beschäftigen mag und auch einen Teil der Nazizeit verstehen möchte. Es wird auch deutlich, was für verkorkste, unwissenschaftliche Menschen die Nazis waren und wie die sich auf Goethe bezogen haben. Sie haben alles genommen und haben aber überhaupt nicht verstanden, was dahinter stand.
In Dietzenbach liest Britta Sauer das Buch Das Spinoza-Problem von Irvin Yalom. Das gibt's in einer Taschenbuchausgabe im BTB-Verlag mit 480 Seiten für 12 Euro. Wir haben heute erfahren, dass der serbische Schriftsteller David Al-Bahari gestern gestorben ist. Er war 75 Jahre alt. David Al-Bahari war eine der ganz wichtigen Stimmen der serbischen Literatur. Die Übersetzerin Ilma Rakusa hat seine Methode einmal besonders schön beschrieben mit dem Satz: Man kann ihm dabei zusehen, wie er die Wörter aus der Stille holt und seltsamen Zusammenhängen zuführt. Mein Kollege Jörg Plath kennt sich aus in David Al-Baharis Werk und ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Würden Sie das Schreiben von David Al-Bahari denn ähnlich beschreiben wie Ilma Rakusa gerade in diesem Satz?
Ich würde den Eindruck der Verunsicherung, der Verstörung und dieses wahnsinnig Paradoxen dieser Erzähllabyrinthe in den Vordergrund stellen bei ihm. Man wird da reingeführt in diese Labyrinthe und dann kommt man da auch nicht mehr raus, wie etwa in diesem Roman Die Ohrfeige, wo es wirklich für einen arbeitslosen, fast arbeitslosen Journalisten rätselhafte Erlebnisse gibt, die auch den ganzen Roman dann wirklich, also in ein Bild, in ein Licht der Unsicherheit tauchen. Oder in Der Bruder zum Beispiel. Wahnsinnig. Das ist ein Brief, da kommt ein Brief an. Und wer schreibt schon in Zeiten des Internets einen Brief noch? Und dann denkt der Schriftsteller Philipp, den nehme ich nicht an. Da muss er ihn doch irgendwann annehmen. Er liest ihn dann auch. Und er liest davon, dass sein Bruder Robert ihn besuchen kommt in Semun bei Belgrad. Nun hat Philipp keinen Bruder. Er hat Eltern und Schwestern früh verloren durch Unfälle. Und davon hat er auch erzählt in seinem ersten Buch. Das hat seine Karriere begründet, das hat ihn von Alkohol loskommen lassen. Also der Bruder erschüttert alles, seine Karriere, sein Leben bisher, das auf einer Erzählung beruht, einem Buch.
Das ist ein großes Werk, das haben Sie jetzt schon ein bisschen angerissen, das Werk von David Al-Bahari, 14 Romane, 13 Erzählungsbände, 5 Essaybände, vieles davon ist auch ins Deutsche übersetzt worden. In diesem großen Werk, gibt es da sowas wie ein Zentrum oder Motive, um die Al-Bahari immer wieder kreist?
Ja, vielleicht zwei Dinge. Einmal ist es alles ganz einfach erzählt. Das sind wirklich immer einfache Situationen, überschaubare Verhältnisse. Anfangs denkt man, na gut, da taucht ein Bruder auf oder es gibt einen Brief. Aber dann wird es eben undurchschaubar, es wird auch unheimlich. Dinge tauchen auf, die vorher nicht da waren, die es nicht geben sollte, oder Menschen wie dieser Bruder. Und man muss damit zurechtkommen, sich einen Reim darauf machen. Und das geht auf sehr verschiedene Weisen, aber diese Dinge und diese Menschen erschüttern trotzdem alles. Die ganze bisherige Identität, die Sicherheit geht flöten für die Figuren, aber auch für einen selbst. Man traut ja zu Anfang dem Autor oder dem Erzähler und dann traut man ihm irgendwann nicht mehr. Man wird einfach wirklich auch verstört. Das wird bei ihm dann immer kürzer, scheint mir. Und es sind oft, das ist die zweite Ebene, glaube ich, es sind oft Familienkonstellationen. Es gibt einen Roman, der heißt Mutterland, es gibt Der Bruder, es gibt Die Schwester. Also ganz elementare Situationen, in denen wir uns immer auch bewegen.
Weil Sie gerade von Erschütterungen sprachen, David Al-Bahari ist ja Serbe, das heißt, die Kriege in Ex-Jugoslawien werden auch sein Leben mitbestimmt haben und wahrscheinlich sehr erschüttert haben, oder?
Ja, er hat sich immer von der Politik fernzuhalten versucht. Er wurde aber 1991 dann auf Bitten hin aus der Gemeinde Vorsitzender der jüdischen Gemeinden. Er ist auch Jude, jüdischer Serbe, in Serbien. Und er hat in diesen 2 Jahren oder 3 Jahren, in denen er Vorsitzender war, unter anderem 600 bis 700 Juden aus dem belagerten Sarajevo, also von Serbien belagerten Sarajevo, herausgeholt und sie in Belgrad untergebracht, bis sie ausreisen konnten. Das war sehr schwer. Er hat es auch ohne Hilfe der serbischen Behörden gemacht, um dort nicht abhängig zu werden von der politischen Führung. Und die serbische Gemeinde dort war eben klein, die waren selbst nur 1300 Menschen. Also da kann man sehen, dass das so eine große Arbeit für ihn war. Danach ist er dann, der dann immer wieder auch den Antisemitismus erfahren hat und auch die Homophobie, die auch in seinen Büchern eine Rolle spielt. Danach ist er ja 94 nach Calgary in Kanada. Nein, nicht ausgewandert. Er hat immer gesagt, das sei kein Exil. Er wollte dort leben, wo es endlich ein normales Leben gibt. Für 20 Jahre.
Zuletzt jetzt war es ruhig geworden um ihn. Er ist an Parkinson erkrankt, jetzt gestorben. Sein letztes Buch ist 2020 erschienen bei uns, nicht wahr?
Ja, das ist, heute ist Mittwoch, da spricht er auch über diese Parkinson-Erkrankung. Das ist ein erschütterndes Buch und das war das letzte von ihm, das auch auf Serbisch erschienen ist.
Jörg Plath zum Tod von David Al-Bahari, ganz herzlichen Dank dafür. Bei uns sind die Bücher im Schöffling Verlag erschienen. 11 seiner Romane und Erzählbände gibt es bei Schöffling in deutscher Übersetzung.